Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir sind heute am Wasserschloss Wittringen und haben Pfarrer Wippermann zu Gast.
Hallo.
Sehr schön, dass Sie da sind. Warum haben Sie sich diesen Ort ausgewählt?
Ja, ich wollte einen schönen Ort, eben an dem wir gemeinsam spazieren gehen können. Und ich bin hier noch nicht gewesen, von daher bin ich jetzt gespannt auf unseren Spaziergang hier rund um das Wasserschloss.
Dann ist das für uns beide halt Neuland hier.
Ja.
Also, los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Herr Wippermann, stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor.
Ja, ich bin 41 Jahre alt, gebürtiger Dortmunder. Eben seit dem 1. Oktober hier in Gladbeck als Pfarrer im Probedienst tätig.
Ja.
Das ist meine erste Stelle in der evangelischen Kirche, in der Landeskirche von Westfalen.
Ja. Da kommen wir jetzt im Grunde gleich drauf. Ne? Sie haben am 31.10. Ihren ersten Reformationstag gefeiert als Pfarrer.
Ganz genau.
Das heißt mehr noch, Sie sind eigentlich da eingeführt worden am 31.10.
Ja, genau, richtig. Also eben den 31.10. als wichtigen Festtag in der evangelischen Kirche als Reformationstag. Aber eben für mich ist es dann nochmal ein ganz besonderer Tag gewesen, weil da eben die Aufnahme in den Dienst als Pfarrer gewesen ist, die der Superintendent Steffen Riesenberg dann eben durchgeführt hat.
Ja.
Wie ein bewegender Gottesdienst, den wir da gefeiert haben.
Also es war schön.
Auf jeden Fall. Ich fand es wirklich sehr ergreifend, auch eben den Zuspruch des Segens durch die Kolleginnen und Kollegen, eben den Gottesdienst in der Gemeinde und auch den anschließenden Empfang. Das war ein schöner Auftakt.
Ja. Wir müssen dazu sagen, genau wie Luther waren Sie mal katholisch.
Ganz genau.
Und sind dann gewechselt.
Ja, ich bin
ja, bitte.
Katholisch getauft und dann auch in einer katholischen Gemeinde groß geworden, eben in meiner Heimatgemeinde in Dortmund-Brakel.
Ja.
Es gehört von klein auf dann quasi dazu, Familiengottesdienste. Ich hatte einen Heimatpfarrer, einen wirklich sehr authentischen Christen,
ja.
Der auch sehr bodenständig, auch eben sehr sozial, was ja gut auch zum Ruhrgebiet passt, sehr sozial gepredigt hat. Und Familienarbeit, Kinder- und Jugendarbeit gehörte einfach zur DNA unserer Gemeinde.
Mhm.
Mit Bibelsamstagen, Messdienerarbeit, Ferienfreizeiten,
ja.
Was es da alles gibt, bin ich dann groß geworden und das gehörte eben ganz normal eben zu meinem Lebenslauf, zu meiner Biografie damit dazu.
Ja. Was waren die Gründe für den Wechsel?
Ja, als ich 2007 zum Diakon, 2008 zum Priester geweiht wurde, hatte ich nicht schon die Faust in der Tasche, sondern habe damals eben die Entscheidung aus bestem Wissen und Gewissen gefällt.
Also sich für den Pfarrerberuf entschieden.
Genau, für den Priesterberuf dann entschieden.
Ja.
Was ja dann eben in der katholischen Kirche bis zum heutigen Tag mit dem Zölibat verbunden ist.
Mhm.
Habe dann eben auch in dieser Lebensform gelebt, in drei verschiedenen Stellen und bin aber mehr und mehr gelebt, dass das nicht die Lebensform ist, in der ich bis zum Ende meiner Tage bleiben möchte.
Ja.
Und habe mich dann eben dazu entschieden, ja eben diesen Beruf zu verlassen, weil er mir eben die Lebensform vorgibt und ich das nicht so in dieser Kombination weiter fortführen wollte.
Sie haben sich für die Liebe entschieden.
Ganz genau, ich habe mich dann für die Liebe entschieden.
Aber Sie hätten ja auch Ihre Liebe verheimlichen können. Das ist ja nicht, es kommt ja nicht selten vor, muss man ja mal sagen, oder?
Ja, aber das wäre nicht ich gewesen. Also mein Weg ist dann halt der ehrliche Weg. Ehrlich mir gegenüber, auch meiner Partnerin ja, und auch der Gemeinde gegenüber.
Ja.
Also ein Doppelleben, finde ich, wäre dann auch viel zu belastend gewesen. Also
das ja, war schwierig für mich dann, halt, ne?
Ja.
Ja, ja, klar. Wenn man es ja immer verheimlichen muss. Und
also es war für mich dann keine Alternative.
Okay. Hatten Sie zwischendurch nach dem Austritt auch noch Zweifel, ob das der richtige Schritt war oder war es für Sie einfach ein ganz glasklarer Schritt?
Also es war auf jeden Fall auch viel Trauer da. Ich habe eben auch den Priesterberuf mit Herzblut ausgeübt. Bin sehr gerne Priester gewesen. Seelsorger,
ja.
Habe mich nie so verstanden, dass ich Priester für mich bin, sondern halt Priester für die Menschen. Für die Menschen dann auch da bin.
Mhm.
Das auch schon eine große Traurigkeit dann auch gewesen ist. aber nicht Zweifel in dem Sinn, dass sie wieder zurück wollte.
Ja. Nee. Stand es denn für sie von Anfang an fest, dass sie dann Priester oder Pfarrer bleiben wollen? Also stand der Wechsel am Anfang sofort für sie irgendwie als nächsten Schritt fest oder ist das erst später dann halt gewachsen?
Ich bin aus dem Priesterdienst ausgeschieden, ohne einen Plan A, Plan B in der okay. Tasche und habe mich dann natürlich beruflich orientiert und habe mehr und mehr gemerkt, dass halt eben die Seelsorge meins ist.
Ja.
Da, wo mein Herzblut steckt, da, wo eben auch meine Stärken liegen. Und da ich eben, ja, so Gott will, auch noch einige Jahre, Jahrzehnte vor mir habe, möchte ich eben in einem Beruf, wollte ich weiterhin in einem Beruf tätig sein, ja. wo ich auch ganz hinterstehe, in dem ich dann auch ganz aufgehe. Und ist immer mehr der Wunsch in mir gewachsen und stärker geworden, ja, Seelsorger weiterhin zu sein. Ja.
Und dann daraus entstand dann halt, ich sag mal, der Weg halt zur evangelischen Kirche.
Ganz genau. Also dazu muss man wissen, dass ich in meiner letzten Stelle bei den Jugendverbänden gearbeitet habe,
ja.
In Paderborn. Und die Jugendverbände innerhalb der katholischen Kirche doch sehr demokratisch strukturiert sind, die also nicht so dem typisch katholischen Aufbau, hierarchischen Aufbau entsprechen,
ja.
sondern dass auch da Demokratie und Mitbestimmung, Selbstbestimmung gelebt wird, da eben das evangelische Gemeindemodell ja sehr nahe liegt und ich da mich nicht gänzlich neu erfinden musste,
ja.
sondern das, was ich in den letzten Jahren eben bei den Verbänden kennengelernt und gelebt habe, eben ja, jetzt in den evangelischen Gemeinden ja, weiterhin auch so leben kann und das ja auch ja, wirklich auch authentisch finde, eine gute Art und Weise eben ja auch Christ zu sein und christliche Gemeinde zu leben.
Ja, ich nehme aber an, dass die evangelische Kirche sie mit Kusshand aufgenommen hat, oder?
Ich habe bei den Gesprächen, die ich dann mit den Verantwortlichen geführt habe in der Personalabteilung, eine große Offenheit und eine große Freundlichkeit erfahren. Also mich auch von Anfang an aufgenommen gefühlt. Das hat mir sehr gut getan und mich natürlich auch bestärkt, eben
ja.
diesen Weg zu gehen und auch weiterzugehen.
Wie geht denn so ein Wechsel vonstatten? Das heißt, müssen Sie dann nochmal die evangelische Schulbank drücken, sage ich jetzt einfach, oder das Studium nochmal machen? Oder wie funktioniert das dann?
Ja, erstmal ist natürlich die Konversion vonnöten, dass ich dann nicht katholisch bleiben kann.
Ja.
Aber das war für mich dann eben ja auch klar, dass ich dann in die evangelische Kirche gewechselt bin und aufgenommen wurde.
Ja.
Und dann habe ich noch mal ein Jahr studiert in Bochum. Spezielle Themen, die wir in einem Kolloquium abgesprochen haben, die ich ja wirklich auch in bester Weise dann studieren konnte, wo ich mich selber mit auseinandersetzen konnte
ja.
Und mich den Themen widmen konnte, da jetzt nicht auf irgendwelche Scheine achten musste, sondern mich dann eben mit den verschiedenen Themen der Kirchengeschichte,
ja.
Abendmahlverständnis und ethischen Fragen auseinandersetzen konnte.
Also praktisch evangelische Theologie.
Ja, ganz genau. Ja.
Ja. Im Fußball, Sie kommen ja aus Dortmund, haben Sie gerade gesagt, im Fußball ist es ja eine Todsünde, wenn ein Schalker nach Dortmund wechselt oder umgekehrt oder so. Ist das zwischen katholisch und evangelisch auch so?
Also wenn mich jemand nach meiner Konfession fragt, würde ich am liebsten sagen, ich bin christlich. Wir leben ja Gott sei Dank heutzutage in Zeiten, wo es keine Todsünde mehr ist oder wo Gräben sind zwischen katholischer und evangelischer Kirche, zwischen katholischer und evangelischer Volksschule. Wenn man da eben von älteren Gemeindegliedern Erzählungen hört, ist das ja in früheren Zeiten halt auch ganz anders gewesen und eben auch viel verhärteter.
Gab es auch Leute, die es Ihnen übel genommen haben?
Sicherlich, aber die haben sich nicht bei mir gemeldet. Also okay. Ich habe viel Unterstützung, viel guten Zuspruch auch erfahren.
Ja.
Sowohl eben in den Gemeinden, in denen ich als katholischer Priester gewirkt habe, die mir eigentlich auch durch die Bank ihr Unverständnis ausgedrückt haben, dass eben an dem Zölibat festgehalten wird und dann eben Priester dann durch so eine Entscheidung, die ich dann auch getroffen habe, verloren gehen. Als auch eben jetzt in Gladbeck, dass es eben auch da die Gemeindeglieder nur Verständnis aufbringen können. Und also wenn man danach geht, was quasi beim Kirchenvolk Aufnahme findet, dann dürfte es halt den Zölibat in dieser Form nicht mehr geben. Das ist ja häufig eben in der Kirche so gewesen, dass man doch auch auf das Volk gehört hat.
Ja, das ist aber auch eine spezielle deutsche Haltung im Grunde genommen. Das ist ja gerade in den südamerikanischen Ländern, wird es dort anders gesehen. Ne? Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass es überhaupt keinen Wechsel in der katholischen Kirche in diese Richtung gibt oder zumindest noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat.
Ja gut, vielleicht ist es auch eine deutsche Krankheit, eben immer alles zu erfragen oder nach Erlaubnis zu bitten.
Okay.
Vielleicht gehen da andere Länder und andere Kulturen auch ganz anders mit um. Ich erzählte auch mal in meiner ersten Stelle, war ich in Olpe, der erzählte mal, eben ein Bischof, der dort zu Besuch kam, zu einem Vortrag zu Besuch kam, ihr Deutschen fragt halt immer so viel. Und wenn ihr dann die falsche Antwort bekommt, dann beschwert ihr euch halt hinterher. Wir machen das ganz anders, wir machen halt erstmal.
Okay, das heißt, die machen den Wechsel also vom Zölibat, aber das dürfen sie ja gar nicht.
Nein, nein, das war jetzt nicht auf den Zölibat
bezogen. Ach so, okay.
Das war eine andere Theologin, das war eine Frage zu den Sakramenten, wer die Sakramente spenden darf.
Was mein Thema aber gerade war, ist einfach der Punkt, dass man, also ich habe das schon häufiger gehört, dass eben in Deutschland würde sich was verändern, wenn man das machen, wenn sie es machen könnten. Das heißt also, Frauen in die Kirche mit reinlassen, eben halt das Zölibat abschaffen. Ich glaube, da haben wir eine ganz andere Haltung als viele andere südamerikanische Länder oder auch afrikanische Länder, die es irgendwie ganz anders sehen. Das meinte ich vorhin.
Also, ich sag mal, was den Zölibat betrifft, ich finde, man müsste ihn ja auch nicht gänzlich und komplett abschaffen, aber halt öffnen. Eben, dass auch Menschen Priester werden können. Von Priesterin mag ich noch gar nicht zu sprechen.
Ja.
Ich glaube, das würde die katholische Kirche im jetzigen Zustand noch total überfordern.
Ja, obwohl die Bewegung Maria 2.0 ist ja voll im Gange.
Auf jeden Fall. Aber ich sehe halt erstmal, was jetzt realistisch wäre für die katholische Kirche. Ja. Und da denke ich, müsste zuerst jetzt ja an den Zölibat ran und eben den zu weiten, eben auch auf verheiratete Priester. Also wer in dieser Lebensform leben möchte, dem möchte ich sie ja auch nicht nehmen. Also dass der Zölibat bestehen bleiben kann, aber keine Fixierung dann darauf.
Ja, ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert und habe natürlich auch festgestellt, dass auch Protestanten zu Katholiken wurden. Und wenn die vorher verheiratet waren, dürfen die das bleiben.
Ja.
Ist das nicht ungerecht?
Ja.
Schwierig.
Das ist auf jeden Fall schwierig. Gibt es ja auch nicht nur bei ehemaligen evangelischen Pfarrern, die dann zu Priestern werden, sondern es gibt ja eben auch in der Ostkirche, dass eben dort auch die Priester heiraten dürfen.
1000 Schritte.
Da sieht man halt, dass es dann auch eine vom Menschen gemachte Verordnung ist, wo es dann auch Ausnahmen gibt, wo ja, es dann aber an einer bestimmten Stelle bestimmt auch undurchsichtig und sicherlich auch unglaubwürdig dann auch wird.
Ja. Einfach mal rein theoretisch, wenn das Zölibat irgendwann doch nochmal abgeschafft werden würde, wäre das für Sie ein Grund, vielleicht nochmal zu wechseln?
Nein, also ich habe jetzt meinen Weg gefunden. Ich bin eben jetzt meinen Schritt gegangen.
Ja.
Und also das würde ich jetzt nicht rückgängig machen. Also da käme ich mir dann auch selber unglaubwürdig vor. Ich habe mir gesagt, das System kann ich nicht ändern, aber ich kann halt meinen Lebensweg ändern und das habe ich getan.
Sie sind jetzt seit Oktober Pfarrer hier in Gladbeck.
Ganz genau.
Wie wurden Sie von der Gemeinde aufgenommen?
Sehr herzlich. Ich erlebe wirklich eine große Offenheit, große Freude auch, dass ich da bin.
Wo sind Sie jetzt genau?
Im Bezirk Mitte. Also
das heißt Christuskirche? Halt
genau, an der Christuskirche in Gladbeck. Hatten jetzt eben ja auch einen großen Wechsel. Zwei Kollegen sind gegangen, eine Kollegin ist verstorben.
Ja.
Sodass jetzt eben ein anderer Kollege, Pfarrer Grosser und ich, jetzt im Bezirk Mitte tätig sind.
Ja. Haben Sie schon den Podcast mit Pfarrer Grosser gehört? Wir haben nämlich einen Podcast über die Christuskirche gemacht.
Die Folge, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich Noch nicht gehört.
Okay, dann wird es aber Zeit.
Das stimmt.
Dann lernen Sie die Christuskirche natürlich besser kennen, also wie dieser ganze Umbau entstanden ist etc.
Ja.
Und Sie lernen natürlich Gladbeck ein bisschen anders kennen. Und weil Sie vorhin gesagt haben, Sie sind zum ersten Mal hier in Wittringen, also am Wasserschloss Wittringen, habe ich ein kleines Gladbeck-Quiz für Sie vorbereitet.
Oh je.
Wir wollen mal testen, wie weit Sie schon angekommen sind. Ich starte einfach mal.
Ja.
Welcher Gladbecker Pfarrer war zuletzt Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten?
Das wird hoffentlich der Pfarrer Dietmar Kudaska gewesen sein.
Ja, nicht nur hoffentlich, der war es auf jeden Fall. Das fängt doch schon mal gut an.
Ach, Gott sei Dank.
Wo findet der Feierabendmarkt statt?
Der Feierabendmarkt?
Ja, meine gut, das können Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, weil Sie als Pfarrer ja wahrscheinlich nie Feierabend haben.
So ist es. Und deswegen muss ich das jetzt einfach raten.
Gerne.
Der wird bestimmt am Rathaus stattfinden.
Sehr gut. Ach, das haben Sie doch jetzt gewusst, oder?
Nee, das habe ich nicht gewusst, aber ich wohne ja ganz in der Nähe, in der Hochstraße. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal gehofft.
Ja. Aber Feierabendmarkt, mischen Sie sich auch gerne unter Leute?
Auf jeden Fall.
Also wäre das ein Event so für Sie?
Ja. Und stecken natürlich ja noch Corona in den Knochen.
Ja.
Haben uns ja irgendwie doch ziemlich entwöhnt, in Gemeinschaft zu sein. Und lernen das quasi jetzt alles wieder neu. Doch, aber wenn sowas stattfindet, dann auf jeden Fall.
Ja. Wer ist denn Ella?
Bisher kenne ich nur die Stadtwerke.
Sie sind nah dran. Also es hat was da mit den Stadtwerken zu tun.
Ja, das ist ja die Ele. Vielleicht ist das dann das Maskottchen der Stadtwerke.
Es ist der neue grüne Stadtroller von der Ele.
Ah ja.
Ja. Vielleicht benutzen Sie demnächst mal. Sind Sie sonst guter Typ?
Als Roller? Also ich laufe gerne, fahre auch gerne Fahrrad. Roller ist jetzt noch nicht so meine Spezialität.
Ja.
Ich bin aber dafür, dass ich da jetzt einen halben Punkt dafür bekomme.
Natürlich, natürlich. Da gibt es jetzt einen halben Punkt für. Und wir verfolgen. Ich versemmel's gerade und wir vervollständigen den Punkt natürlich, wenn Sie mir noch sagen, ob Sie schon mal Rikscha gefahren sind.
Ich selber noch nicht. Ich bin allerdings mit meiner Lebensgefährtin schon mit Pfarrer Kudaska unterwegs gewesen.
Ah.
Und da durften die Kinder meiner Lebensgefährtin den Platz nehmen in der Rikscha. Also vielleicht noch mal einen halben.
Natürlich, gerade Sie wussten, worauf ich hinaus will, nämlich auf die Rikscha von Pfarrer Kudaska, der Sie halt praktisch eingeführt hat, um eine Transportmöglichkeit zu haben, um ältere Menschen halt, ich sag mal, von A nach B zu bringen, vielleicht mal ins Wahllokal oder was auch immer.
Ja.
Ja, toll. Da haben Sie also schon mit einer Begegnung gehabt.
Ja.
Super. Anderes Thema, welcher Kirchenmusiker in Gladbeck hat einen Eisenbahnführerschein? So viele gibt es ja nicht.
Also, eben, da fällt mir halt zuerst unser Kantor Michael Ordei ein.
Ja, mehr brauche ich noch gar nicht einfallen, weil er ist es nämlich eigentlich auch. Wie oft fahren Sie persönlich mit der Bahn?
Ja, ich bin ein großer Fan von den öffentlichen Verkehrsmitteln und habe es sehr genossen, dass ich im letzten Jahr, wo ich ja studiert habe, auch das Semesterticket hatte.
Ja.
Und das habe ich dann auch sehr eifrig genutzt. Jetzt habe ich es allerdings nicht mehr und setze da dann doch mehr auf das Auto.
Okay, wir kommen zum musikalischen Teil. Gut, wir waren ja gerade schon bei Kirchenmusiker. Und wie heißt denn die Jugendband der Christuskirchengemeinde?
Das müsste die Kanu-Crew sein.
Die sagt mir jetzt nichts. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es sie nicht gibt, weil ich kenne sie jetzt nicht. Ich habe in diesem Christuskirchen-Podcast, haben wir da auch schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ja.
Aber den haben sie nicht gehört.
Ja, das ist wirklich wichtig, dass ich den da mal höre.
Ja. Es ist nämlich die Gruppe Undivided Heart. Also ungeteiltes Herz. Spielen Sie auch ein Instrument? Vielleicht steigen Sie demnächst dort mit ein.
Ich spiele gar kein Instrument. Ich bilde mir nur ein, singen zu können. Aber
Sie bilden sich das ein?
Nein, ich glaube...
Haben Sie schon was anderes gehört von anderen Leuten?
Ich glaube, ich kann das schon. Aber halt eben kein Instrument spielen. Das bedauere ich selber auch ein bisschen, aber...
Hatten Sie die Gelegenheit?
Ich glaube nicht die innere Motivation dazu.
Okay.
Ehrlicherweise habe ich sie jetzt auch nicht.
Kann ja noch kommen.
Ja.
Welche Musik hören Sie grundsätzlich, also in Ihrer Freizeit?
Pop.
Jetzt braucht er lange. Pop, haben Sie gerade gesagt.
Ja, ich habe jetzt keinen ausgeprägten oder keinen dezidierten Musikgeschmack.
Mhm.
ich sag mal, das, was dann halt im Radio so läuft. Also eben.
Ja. Welcher Radiosender läuft gerade bei Ihnen im Auto?
WDR 2.
WDR 2. Sind Sie lange WDR 2-Hörer?
Ja, also ich höre auch gerne die Lokalsender.
Und die spielen ja meistens so Pop.
Ja. Ja.
Okay. So ein Lieblingssänger oder eine Lieblingsband haben Sie auch nicht?
So eine schwierige Frage.
Ja, manchmal muss man eine raushauen. Der Pfarrer Wippermann zuckt gerade mit den Schultern und ist völlig überfordert, glaube ich, gerade mit meiner Frage. Musik. Er singt gut, hat er gerade gesagt, aber scheinbar nicht unter der Dusche.
Genau, also weiß ich nicht. Müsste ich jetzt wahrscheinlich erst tief in mich gehen.
Ich frage zum Schluss nochmal.
Ja.
Okay, woran erkennt man ein Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Gladbeck?
Ja, in unserem Logo.
Ja, das dann, und das ist?
So ein ja, Boot, gelbes,
Pfarrer Abend
gelbes
nennt,
Boot.
Ja, nee, es ist orange. Und es, laut Pfarrer Sebastian Ahmed ist es eine Kogge.
Ah, ja, gut.
Ich hätte es eine Arche genannt, aber gut. Was ist denn das? Es ist die letzte Frage, Sie sind gleich erlöst. Was ist das Problem mit den Farben des Gladbecker Stadtwappens?
Ist das ein Problem, dass wir schwarz-gelb sind?
Ja, für Sie wahrscheinlich nicht, oder?
Eben.
Für also, manchen Gladbeck schon.
Von daher, ja.
Ja, schön. Das haben Sie also schon mitbekommen. Schwarz-Gelb ist das Gladbecker Stadtwappen.
Deswegen habe ich mich auch hier unbewusst dann schon wohl gefühlt, weil ich mich fast so fühle wie zu Hause.
Sind Sie deswegen auch nach Gladbeck gekommen?
Nein,
haben Sie extra dafür deswegen entschieden?
Das habe ich da nicht recherchiert. Ja.
Sind Sie denn Fußballfan?
Auf jeden Fall. Ja, als Dortmunder finde ich, ist die Frage dann ja irgendwie überflüssig. Da gibt es auch keine Konversion. Also,
also das, dieses Trikot werden Sie niemals wechseln.
Nein, das Trikot wird nicht abgelegt.
Gestern war der erste Advent.
Mhm.
Freuen Sie sich schon auf die Weihnachtszeit?
Auf jeden Fall. Also ich finde diese Zeit ist nun mal eine ganz eigene und eine ganz besondere. Es ist natürlich auch immer wieder jedes Jahr eine Überraschung, wenn dann Advent ist und wenn dann Weihnachten ist.
Ist das eine Überraschung?
Ja, also...
Also die Daten stehen feste.
Das stimmt, aber sich eben hineinzufinden dann eben in diese Zeit, klar, das fällt einem vielleicht als Kind auch noch mal einfacher. Als Erwachsener hat man dann andere Gedanken oder andere Sorgen dann auch. Hm. Doch, aber ich genieße auch schon diese Zeit jetzt.
Ja. Auf was freuen Sie sich ganz besonders?
Ich freue mich darauf, ja, dieses ganz Grundlegende, eben gemeinsam am Kranz zu sitzen, gemeinsam Zeit zu verbringen, vielleicht dann ja eben auch zu singen.
Ja.
Zu welchem Song auch immer.
Gibt es denn ein Lieblingsweihnachtslied?
Ja, das sind natürlich, ich sag mal, die Klassiker. Stille Nacht.
Ja.
Und auch O du Fröhliche. Also da singe ich einfach auch jedes Weihnachtslied dann gerne mit.
Aber auch Last Christmas oder sowas?
Ja, doch, das singe ich dann nicht mit, aber das, das höre ich dann auf WDR 2 oder... Ja,
also Steffi Neu spielt es immer relativ früh, glaube ich.
Ja, von mir aus kann sie das auch gerne jetzt schon spielen.
Ich weiß nicht, ich höre im Augenblick kein WDR 2, von daher weiß ich nicht, vielleicht hat sie es schon getan. Die bemüht sich ja immer jedes Jahr, das relativ früh zu spielen.
Ja.
2000 Schritte.
Haben Sie sich denn schon mit den evangelischen Ritualen an Weihnachten vertraut gemacht? Wo sind die Unterschiede?
Also mir ist halt auch immer wichtig, erstmal den Advent zu begehen.
Okay.
Für mich ist mit dem ersten Advent fängt noch nicht die Weihnachtszeit an. Also eben auch dieses Warten und Erwarten,
ja.
Das finde ich dann halt auch ganz wichtig.
Ja.
Von daher bin ich dann noch gar nicht jetzt beim Weihnachtsfest, habe mir auch noch nicht eingestimmt dann quasi auf das Weihnachtsfest, beziehungsweise dann auch die Liturgie da vorbereitet. Da muss ich dann quasi noch ran an die Vorbereitung eben dieses Gottesdienstes.
Also der Unterschied ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt halt mitbekommen habe, es gibt in der katholischen Kirche eine Christmette, die findet in der Regel immer um Mitternacht statt.
Ja.
Und bei uns spricht man, glaube ich, von einer Christvesper.
Ja.
Die ist dann ja eher am frühen oder späten Nachmittag.
Ja.
Das ist so ein Unterschied, den ich... Ja. Aber es gibt irgendwie noch einen anderen Unterschied. Es gibt in der katholischen Kirche keinen zweiten Weihnachtstag. In dem Sinne.
Genau. Das ist dann eben das Fest vom ersten Märtyrer Stephanus, der dann, sag ich mal, liturgisch gefeiert wird. Mhm. Ja, aber in dem Sinne, also stimmt, also liturgisch stimmt das. Aber ich sag mal, für das normale Kirchenmitglied, das wird das dann halt auch... zweiten Weihnachtsfeiertag dann nennen. Das würde jetzt nicht sagen, wir feiern heute das Fest des heiligen Stephanus. Und also zumindest in der Christuskirche, um nochmal auf die Gottesdienste zurückzukommen, ja. Haben wir quasi das gleiche Angebot, wie ich es auch aus katholischen Gemeinden kenne. Da gibt es auch Krippenspiele am Nachmittag und tatsächlich auch in der Nacht dann auch eine Christmette, eine Christnacht. Also da gibt es dann eigentlich keine großen Unterschiede.
Ja. Würden Sie sagen, Black is beautiful? Sie wissen, worauf ich anspiele.
Black is beautiful.
Auf den Talar. Ich habe letztens einen ökumenischen Gottesdienst mitbekommen. Und da war halt ein Landesbischof anwesend und der hatte ein wunderschönes rot-weißes Gewand an. Und dann sah unsere Superintendentin vom Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen natürlich so ein bisschen blass aus mit ihrem schwarzen Talar daneben. Das ist jetzt nicht böse gemeint, Frau Karpenstein. Es lag nur am Talar. Deswegen frage ich, ist Black beautiful oder würden Sie sich einfach wünschen, dass die Evangelien halt oder die Protestanten halt auch mal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen würden?
Es gibt ja auch schon Kollegen, die eine entsprechende Stola dann auch über dem Talar noch tragen. Also ich finde halt, so ein einfarbiger Talar hat ja auch dann eben ja auch seine einfachen Seiten. Man muss auch nicht jedes Mal überlegen, welche Farbe denn nun dran ist.
Ist das also, eine schwierige Aufgabe für die katholischen Priester?
Meistens gibt es dann ja doch noch einen Küster oder eine Küsterin vor Ort,
die es dann rausnimmt.
Die Entscheidung dann abnimmt oder erleichtert.
Ja. Okay. Was wäre Ihre Lieblingsfarbe?
Also ehrlich gesagt dann grün. Denn das ist die Zeit für den Jahreskreis. Muss nicht immer nur das große Fest sein. Und ich glaube, auch der Glaube, der bewährt sich ja im Alltag. Der Glaube ist ja nicht nur für die Festtage da, sondern auch eben für die ganz normalen Tage. Deswegen würde ich dann grün wählen.
Ja, mir hat letztens ein Pfarrer gesagt, die Katholen haben eine bessere Performance. Ich glaube, das ist dann so richtig auf mit dem Weihrauch gemeint, eben auch auf die Farben der Gewänder. Würden Sie das unterstreichen? Werden Sie das vermissen?
Gut, wenn man jetzt, ich sag mal, die ganze Inszenierung nimmt, dann kann das vielleicht stimmen.
Okay.
Muss es aber auch nicht.
Sie müssen jetzt nicht so vorsichtig sein. Es hört keiner zu.
Ich sag mal, die Stärke bei den evangelischen Gottesdiensten liegt ja auch noch mal mehr bei dem Wort.
Wort. Daher kommt also der Name Wortschritt auch.
Ja.
Ach. Ja.
Und eben auch bei der Verkündigung, bei der Predigt. Und da legen ja auch viele, die eben die Gottesdienste mitfeiern, also viele aus der Gemeinde legen da ja auch einen großen Wert drauf und da ist ihnen eine hohe Performance dann auch wichtig. Mhm. Ja, alles andere kann dann zwar eine gute Inszenierung sein, aber trotzdem dann wenig dahinter oder dass es vielleicht dann ja auch manchmal mehr der Selbstdarstellung dient als zur größeren Ehre Gottes.
Wie sieht Ihr Dienstplan an Weihnachten aus? Wie oft sind Sie im Einsatz? Wissen Sie das schon?
Ja, einmal.
Einmal?
Ja.
Och, das ist aber wenig. Ich dachte, Sie wären jetzt 3 Tage am Stück unterwegs.
Also verglichen mit der katholischen Kirche ist das natürlich ein sehr angenehmes Weihnachtsprogramm.
Ja, das klingt jetzt so. Also ein Tag.
Ja, also mein Kollege im Bezirk Mitte hat mir da ein großes Geschenk schon vorab gemacht. Wir haben ja eben 4 Gottesdienste.
Ja.
Am Heiligabend allein in der Christuskirche. Und davon übernimmt er mit dem Team, die Krippen feiern und die Christnacht vorbereiten, übernimmt er 3. Und dann bleibt eben für mich dann dieser eine.
Ja, das sagen Sie jetzt ein bisschen traurig. Hätten Sie gerne mehr gemacht?
ich nehme das Geschenk gerne an, dass ich dann diesen einen feiere.
Ja. Wie feiern Sie denn Weihnachten persönlich? Das heißt, Sie haben ja auch dann ein bisschen Zeit, wenn Sie nur einen Gottesdienst halt halten müssen.
Genau, den feiere ich dann zusammen mit meiner Familie.
Ja. Gibt es bestimmte Rituale?
Kartoffelsalat
mit Würstchen?
Nee, das gibt's nicht. Dafür gibt es dann Gans und Ente.
Okay.
Ja, und dann gibt es natürlich den Weihnachtsbaum. Geschenke werden ausgepackt und dann auch ausprobiert. Es wird gespielt. Ja.
Ja, also ganz gemütlich.
Ganz genau, ja.
Kommt Ihnen die ganze Familie dann zusammen? Großeltern?
Am ersten Feiertag kommt dann die ganze Familie zusammen.
Ja.
Genau, und dann wird weiter geschlemmt, werden weiter Geschenke ausgepackt und am zweiten Feiertag wird es dann ein bisschen ruhiger.
Ja. Und vorher geht es dann noch in die Weihnachtsbäckerei?
Ja, auf jeden Fall. Da sind die Eltern schon eingeladen und dürfen dann auch mitbacken.
Ja. Ja. Bescherung Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag?
Sowohl als auch.
Ach, Sie schenken sich doppelt etwas?
Nein, aber wenn dann am ersten Feiertag eben die anderen Familienmitglieder kommen, dann gibt es ja weitere Geschenke.
Okay. Wissen Sie, was Ihre letzte Handlung vor dem Fest ist?
Meine letzte Handlung vor dem Festessen?
Nee, vor dem Fest.
Vor dem Fest. Ja, das wird der Kindergartengottesdienst sein.
Ja.
Ein Tag vor Heiligabend. Da kommen unsere beiden Kindergärten eben in die Christuskirche und dann feiern wir einen großen und wahrscheinlich auch sehr lebendigen Gottesdienst dann in der Mittagszeit.
Schön. Haben Sie auch so ein Ritual? Ich gucke an Weihnachten, also bevor es wirklich losgeht, gucke ich immer den Film Schöne Bescherung. Haben Sie auch sowas? Mit Chevy Chase?
Ja, genau. Der kommt ja auch dann immer schon ähnlich wie bei Steffi Neu mit Last Christmas.
Genau.
Schon Wochen vorher.
Ja.
Doch der lief auch bei uns häufig zu Hause. Kann man sich auch wirklich köstlich bei amüsieren.
Ja, ne?
Genau.
Jetzt, wenn man ihn schon 20 Mal gesehen hat, man findet immer auch so eine Stelle, die irgendwie einem dann doch wieder neu vorkommt.
Ja. Jetzt am Heiligabend bleibt dann zu wenig Zeit, um dann auch den Fernseher anzumachen.
Ja, klar.
Ganz anders ist das ja dann schon Silvester mit Dinner for One. Also das muss dann auch sein.
Ja. Freuen Sie sich schon auf die Weihnachtszeit?
Definitiv. Also ein ganz eindeutiges Ja.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Jetzt haben wir eigentlich schon unsere Runde fast beendet. Wir haben gar nichts von dem Wasserschloss erzählt. Wie gefällt es Ihnen jetzt hier? Welchen Eindruck haben Sie gewonnen?
Sehr schön. Also,
es ist wirklich ein schöner Ort.
Man muss auf jeden Fall wiederkommen.
Um es nochmal in Ruhe zu genießen und nicht so blöde Quizfragen zu beantworten. Ich habe aber noch eine letzte Quizfrage, Herr Wippermann. Wer würde grundsätzlich immer einen Apfelbaum pflanzen?
Ja, wenn Martin Luther das getan hat oder ihm zumindest nachgesagt wird und wir bei mir auch schon eine Parallele zu Luther entdeckt haben, dann werde ich das wohl auch noch tun dürfen, einen Apfelbaum pflanzen.
Genau so ist es. Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.
Ja.
Dieses Zitat wird auch Martin Luther halt zugeschrieben. Die wichtigste Frage haben Sie auf jeden Fall richtig beantwortet. Das ist doch schon mal super.
Ja. Kann ich mich jetzt in der Gemeinde auch sehen lassen.
Definitiv. Sie haben sich nicht blamiert, sondern ich glaube, Sie haben ganz viele Fragen richtig beantwortet. Also dafür, dass Sie ganz kurz da waren. Und es hat wirklich auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen diesen Weg zu gehen. Ich hoffe, wir haben alles gesagt. Haben Sie noch irgendwie etwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch gesagt? Habe ich was vergessen?
Mir ist einfach wichtig zu sagen, es gibt im Moment so viele Krisen, so viele Herausforderungen. Und ja halt auch in der Kirche oder in den Kirchen auch so viel Krisen und Herausforderungen und so viele Menschen, die sich abwenden. Ich habe immer Gemeinde als sehr positiv erfahren, bin auch sehr dankbar für und den Glauben als wirkliche Kraft. Und das würde ich halt einfach gerne allen Menschen oder den Menschen, mit denen ich zusammen Gemeinde leben darf, würde ich das gerne sagen. Also vertraut wirklich dem Glauben, vertraut Gott, vertraut Jesus Christus und entdeckt da wirklich die Kraft, die da drin und in dem Glauben liegt.
Vielen Dank.